so ein Treffer, der gehört zum kalkulierten Risiko dazu.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. So schnell kann es manchmal im Fußball gehen. In der vergangenen Woche haben wir noch über den Supersturm der Bayern gesprochen und nur zwei Spiele später haben die Bayern nur ein weiteres Tor erzielt und ihre erste Niederlage sogar kassiert. Dabei waren die Auftritte gar nicht so verkehrt. Woran es dennoch gelegen hat, alle wichtigen Stimmen nach dem Spiel bei Aston Villa und ob die Sperre für Sven Ulreich eigentlich überhaupt gerechtfertigt ist, das möchte ich jetzt ganz in Ruhe besprechen mit unserem Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen.
Ja, Kumbi, du bist erst vor wenigen Stunden aus Birmingham zurückgekehrt. Die Eindrücke von vor Ort dürften also noch ganz präsent bei dir sein, mit jetzt einer Nacht Abstand. Wie blickst du auf die erste Pflichtspielniederlage unter Vincent Kompany?
Ja, es war eine kurze Nacht. Die Wege waren dann nach dem Stadion zum Bankett und wieder zurück zu unserem Hotel. Alles ein bisschen länger, hat auch alles ein bisschen länger gedauert. Aber da hat man ja auch dann Gelegenheit, sich nochmal Gedanken zu machen um das Spiel, über das Spiel. Und es ist so, ich dachte ja, dass die Bayern diese offensive Haltung, dieses hohe Pressing nicht eine ganze Saison durchhalten werden können. Ich habe eher damit gerechnet, dass sie gegen Leverkusen ein bisschen sich anpassen. Das haben sie nicht getan. Dafür habe ich Vincent Kompany gefeiert, weil ich mir dachte, okay, der bleibt bei seiner Linie. Aber gestern kam halt dann eben der Tag, wo dieser Deal, den Thomas Müller mal angesprochen hat, nicht funktioniert hat, dass man eben hochpresst, vorne einfach 5 Tore schießt und hinten mal 1 kassiert, kann vorkommen, dann gewinnt man eben 5-1. Dieser Deal ist diesmal nicht aufgegangen, weil man vorne eben nicht kreativ war, nicht kreativ genug war, bisschen Pech hatte, nicht kaltschnäuzig genug war und dann einmal einen unsortierten Moment hatte und Aston Villa hat den eiskalt ausgenutzt.
Ist denn für dich dieser Moment jetzt beim Gegentor zurückzuführen auf die Spielweise der Bayern, dieses Hochstehen, weil Manuel Neuer sozusagen ja versucht, dem Ball schon wieder entgegenzugehen, dann merkt er, ich komme doch nicht dran und am Ende natürlich der Stürmer es auch gut macht. Sagst du, das ist sozusagen ja das Risiko, was man sich sozusagen ein bisschen einpreist bei dieser Spielweise oder einfach ein unglücklicher Moment?
Also aus der Entstehung heraus hat es mit der Bayern-Taktik gar nicht viel zu tun. Da hätte es schon einige andere brenzligere Situationen gegeben, zum Beispiel in der 21. Minute, als Upamecano sich da die gelbe Karte abgeholt hat. Aber so von der Grundhaltung, wir wollen hoch verteidigen und der Torwart ist immer mitspielend und immer drauf und dran, da den Ausputzer zu machen. Damit hat das Gegentor dann schon zu tun. Der Jude Upamecano war eine Mühsekunde zu spät dran und Manuel Neuer hat die ganze Sache falsch eingeschätzt, dachte, er kann jetzt raus und hat sich dann aber überlegt, okay, jetzt werfe ich doch den Rückwärtsgang ein. Von dem her, es hat was mit dieser offensiven oder ja super offensiven Haltung etwas zu tun, dass dieses Gegentor gefallen ist.
Und trotzdem, du hast es eben schon angedeutet, so viel mehr haben die Bayern ja auch nicht zugelassen. Ein Abseitstor noch in der ersten Halbzeit und ansonsten stand man ja hinten wieder sicher. Es gab ein, zwei brenzlige Situationen rund um Upamecano, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber auch da wurde es nicht richtig doll gefährlich. In der Offensive wollte es diesmal einfach nicht so klappen. Nicht wie in der vergangenen oder wie in den vergangenen anderthalb Wochen, wo man so viele Tore geschossen hat. Gegen Leverkusen schon so ein ähnliches Problem. Die Effizienz vom Tor, die hat so ein bisschen gefehlt. Und woran das vielleicht so ein bisschen gelegen hat, auch ein bisschen auf einzelne Spieler wollen wir gleich nochmal schauen. Und was natürlich die ganzen Beteiligten nach dem Spiel unter anderem an deinem Mikro zu sagen hatten. Das alles jetzt in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, Kumbi, zuerst direkt eine Frage an dich, weil ich jetzt hinten raus diesmal keine Fragen habe. Und da dachte ich mir aber irgendwie so eine kurze Quizfrage, die möchte ich ja trotzdem ganz gerne unterbringen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass du die jetzt deutlich besser beantworten kannst. Das war jetzt gestern die erste Niederlage in der Champions-League-Gruppenphase der Bayern. Seit wie vielen Spielen?
Ach, über 40 und damals war der Trainer auch Unai Emery.
So sieht's aus. Es sind auf den Punkt 41 Spiele gewesen. Und kurios tatsächlich, die allerletzte Niederlage der Bayern gab es 2017. Ein 0-3 bei Paris Saint-Germain. Das allerletzte Spiel von Carlo Ancelotti an der Seitenlinie der Bayern. Also Ja, auf der anderen Seite damals Unai Emery gewesen, der hat ja auch mal Nagelsmann sozusagen rausgeworfen in seiner Zeit mit Villarreal, wo die Bayern im Viertelfinale ausgeschieden sind. Also irgendwie liegt der den Bayern nicht, ich weiß es nicht. Du warst ja gestern im Stadion, hat der so eine besondere Spielweise? Ist sein Team so heiß, gegen die Bayern zu spielen? Warum ist das so ein Hexer?
Er scheint zu wissen, wie man den FC Bayern ärgern kann, aber die Voraussetzungen, die er jeweils hatte und hat, sind ja ganz unterschiedlich. Also bei PSG hat er eine ganz andere Truppe beisammen gehabt als mit Villarreal oder jetzt mit mit Aston Villa. Von dem her, er ist einfach ein guter Trainer. Ich meine, der hat auch schon genügend Titel geholt, hat auch schon genügend unterschiedliche Mannschaften trainiert und weiß, wie er da auftreten muss. Gegen PSG, also als PSG-Trainer gegen die Bayern damals 2017, da hat er natürlich auch ein bisschen das Glück gehabt, dass Carlo Ancelotti sich dachte, heute packe ich mal eine ganz kuriose Aufstellung aus. Ja, aber Unai Emery darf man nicht unterschätzen. Ich finde seine Pressekonferenzen auch immer erfrischend, weil er so manchmal so ein bisschen aggressiv wird, wo er sich dann ein bisschen ärgert und wundert. Aber ansonsten, der Erfolg gibt ihm recht.
Jetzt ist natürlich immer das Interessante bei so Champions-League-Reisen, bevor wir gleich auch nochmal auf das ganze Spiel schauen, sozusagen deine Erfahrung von vor Ort so ein bisschen mitzubekommen. Mit Birmingham jetzt ja nochmal eine ganz neue Stadt auf der Landkarte. Ich weiß gar nicht, warst du vorher schon mal da?
Nein, aber es ist so very British. Also von der Optik bis zum Wetter, da merkt man sofort, dass man in England ist.
Wie war denn allgemein, vielleicht kannst du da nochmal mitnehmen, so die Stimmung der Bayern jetzt nach dem Spiel, war man doll geknickt? Ist das sozusagen eine Delle, die man sich jetzt auch mal irgendwie, die man nicht erwartet hat, aber die ja in so einer Saison immer mal vorkommt? Wie gesagt, dass du gar keine Niederlage bekommst, das ist ja schon sehr, sehr selten dementsprechend. Wie hat man dieses Spiel am Ende eingeordnet?
Also die Spieler, glaube ich, haben es, so wie ich das mitbekommen habe, in der Mixzone, auch später beim Bankett, haben das richtig eingeordnet. Also es ist noch früh in der Saison. Es ist eine Niederlage, die mal passieren kann. Man hat nicht gut gespielt. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Niederlage alles in Frage stellt und alles über den Haufen wirft und die Grundsatzfragen nochmal gestellt werden müssen. Aber man hat schon gemerkt an der Rede von Jan-Christian Dresen, dem CEO beim Bankett, dass man die Befürchtung offenbar schon ein bisschen hatte, dass diese offensive Marschroute von Vincent Kompany, dass es irgendwann mal passieren wird müssen, dass man sich eben Niederlage einfängt, weil dieses System ja so unfassbar anspruchsvoll für das ganze Team ist. Ja. Weil die vordere Abteilung nicht entsprechend liefert und nicht für Tore sorgt und für Druck auf den Ball sorgt und so weiter, dann wird es hinten eben eng. Deswegen ist so eine Niederlage gar nicht auf einzelne Spieler zu beziehen. Klar, Manuel Neuer und der Jutta Upamecano haben da beim Gegentor nicht gut ausgesehen, aber die Offensivabteilung hätte deutlich mehr machen müssen, gerade im letzten Drittel, viel mehr Kreativität. Harry Kane, das zweite Spiel hintereinander, jetzt schon komplett untergetaucht und abgetaucht, und auch die anderen drei, die da ran durften zu Beginn des Spiels, Coman, Olise und Gnabry, da hätte viel mehr kommen müssen, und dann hätte das auch geklappt mit einem Sieg.
Und trotzdem stehen am Ende wieder 17-5 Torschüsse, 70% Ballbesitz, ne? Also es war ja nach Leverkusen schon ein Riesenthema, auch wenn da natürlich die Dominanz eine ganz andere war, ne? Als jetzt gestern gegen Aston Villa, da war man ja wirklich dem Sieg deutlich näher dran. Am Ende ist jetzt gerade so ein bisschen die Frage, woran fehlt so dieser letzte Lucky Punch, ne? Also es ist ja nicht so, dass die Bayern sich da an die Wand spielen lassen, sondern auch gegen Leverkusen nicht. Es ist ja kein klassisches Unentschieden-Spiel gewesen, sondern du warst die bessere Mannschaft dort. Und auch jetzt gegen in Villa hättest du nicht verlieren müssen. Worauf lässt du es zurückzuführen, oder ist es zurückzuführen, dass jetzt die letzten beiden Spiele dieser Punch nicht da war?
Das Spielsystem ist darauf ausgelegt, dass alles zu 100% klappen muss. Du brauchst Druck auf den Ball, du brauchst eine gute Chancenverwertung und du brauchst hinten eine konzentrierte Verteidigung. Und wenn nur ein Körnchen irgendwo fehlt, dann wackelt das ganze Konstrukt. Das hat man gestern deutlich sehen können, weil Aston Villa, die waren am Anfang, waren die ja völlig eingedrückt. Ich glaube, zwischenzeitlich waren es mal 76% Ballbesitz für die Bayern und die Chancen waren auf der bayerischen Seite und die Engländer konnten sich ja gar nicht wehren. Aber die haben dann gemerkt, okay, jetzt haben wir den ersten Sturmlauf überstanden. So kreativ sind die Bayern gar nicht und jetzt schauen wir mal, was da geht. Und es sind genau die Bälle gekommen, die Kiel eben nicht hingekriegt hat und die Zagreb erst recht nicht hingekriegt hat, beziehungsweise Zagreb hat es ja zweimal geschafft zu treffen, aber die Bayern haben eine wie bei Siegfried im Nibelungenlied, der hat ja im Drachenblut gebadet. Also gut. Nibelungenlied, Siegfried badet in Drachenblut und hat nicht gemerkt, dass ein Lindenblatt ihm auf die Schulter gefallen ist. Und da, wo das Lindenblatt war, ist kein Blut draufgekommen und an dieser Stelle war er verwundbar.
Ja, und richtig. Soweit korrekt.
So, und jetzt, und bei den Bayern ist es auch so, die sind gestellt und die sind hart, aber es gibt eine Stelle, eine verwundbare Stelle und die hat Aston Villa gefunden und die kennt jetzt jeder.
Ja, dieses schnelle vertikale Spiel, oder nicht?
Schnelles, vertikales Spiel, die Verteidiger überrumpeln, vielleicht mal einen Upamecano in einem schwachen Moment erleben, vielleicht mal einen Kim vorbeirauschen lassen, wenn er nach vorne drückt wie so ein Torpedo, drauf hoffen, dass Manuel Neuer sich verschätzt und dann hast du eine Chance, dann musst du da sein und das haben die Engländer geschafft.
Ja, das ist richtig. Obwohl ich immer finde, Upamecano, da wollen wir jetzt gleich auch ganz kurz Max Eberl einmal nämlich zu hören, der ist da auch manchmal echt nicht zu beneiden. Ne? Also was der dann wirklich in letzter, auf der allerletzten Rille manchmal für Zweikämpfe führen muss. Wie gesagt, und dann ist es ja auch gegnerabhängig und Aston Villa ist eine gute Mannschaft. Das wollen wir hier auch nochmal vielleicht ganz kurz betonen. Also das ist keine Hausmannskost, ja, wo man irgendwie sagt, ach komm, meine Güte, da fahren wir mal eben so hin und die besiegen wir nur, weil die seit 40 Jahren zum ersten Mal in der Champions League waren. Die haben letztes Jahr eine gute Runde gespielt und sind dieses Jahr auch schon wieder vernünftig dabei. Und trotzdem sage ich, also in der Bundesliga hat es ja bisher immer sehr, sehr häufig super geklappt und Upamecano hat tolle Spiele gemacht, nachdem wir ihn, glaube ich, nach dem ersten Spieltag auch zu Recht mal kritisiert haben mit Kim zusammen, haben die sich die letzten Wochen wirklich richtig, richtig gut stabilisiert, wurden auch klasse gelobt von Joshua Kimmich nach dem Leverkusen-Spiel, aber jetzt gestern, wie gesagt, der hatte auch ein, zwei Mal Glück in so Zweikämpfen, da, wo er die gelbe Karte unter anderem sieht, also er ist doch wirklich auch nicht zu beneiden, dass er da immer als letzter Samurai eigentlich sozusagen irgendwie kämpfen muss.
Ja, Joshua Kimmich hat es nach dem Spiel gegen Leverkusen gesagt, es ist Wahnsinn, was die wegbügeln, der Kim und der Upamecano, und es ist Wahnsinn, was da für Räume entstehen. Also Joshua Kimmich hat gesagt, von oben sieht man das natürlich, wie viel Platz das ist, aber als Spieler auf dem Feld spürst du ja auch, wie weit dein eigenes Tor immer, es rückt immer weiter weg, du siehst es schon fast gar nicht mehr. Konrad Leimer hat es in Korea auch gesagt, dass dieses Mann gegen Mann und sehr hohe Verteidigen, das macht manchmal schon ein mulmiges Gefühl. Aber wenn es klappt, sieht es natürlich top und spektakulär aus. Und dann haben wir alle zu Recht Kim und Upamecano gefeiert. Aber ich glaube, mental und körperlich eine ganze Saison so immer zu performen, dass du das durchhältst, glaube ich nicht. Vincent Kompany hat vor dem Spiel gesagt, warum sollten wir das nicht schaffen? Andere Mannschaften haben das auch schon geschafft, aber ich bin mir da echt nicht sicher. Für mich ist das keine Taktik, mit der du die Champions League gewinnst.
Dann lass uns doch nochmal ganz kurz reinhören, jetzt bei den ganzen Stimmen, die ich schon angedeutet habe, die du gestern für uns gesammelt hast, und kurz anfangen, wo wir jetzt gerade bei Upamecano waren, mit dem O-Ton von Max Eberl, der am Anfang auch einmal gefragt wird, inwiefern Upamecano vielleicht auch beim Gegentor ein bisschen aktiver noch verteidigen kann und allgemein danach noch so ein bisschen spricht über die Niederlage und die Bedeutung der Niederlage.
Ist hier Dario auch wieder ein bisschen auf?
Nein.
Er hat sehr, sehr gut gespielt bis zu diesem Moment.
Bis zu welchem Moment? Bis zum Tor? Ist es seine Schuld?
Nee, aber er ist ja mit im Zweikampf drin. Und kann
Torben, willst du antworten als Abwehrspieler? Also, dass du als Abwehrspieler im Zweikampf bist. Aber was hat der Stürmer denn gemacht? Der schießt aus der Not heraus und wenn der Manuel wahrscheinlich 10 Meter weiter hinten steht, dann nimmt er mit der Brust auf und geht weiter. Also das ist kein Spieler, kein Abwehrfehler. Ja, wir haben jetzt das erste Negativerlebnis. Das letzte Wochenende nehme ich nicht als Negativerlebnis, vom Resultat her vielleicht, nicht von der Art und Weise. Heute haben wir das Resultat als Negativerlebnis. Daraus müssen wir natürlich lernen, dass irgendwann eine Niederlage kommt. Das, also haben wir nicht gehofft, aber das war möglich und die Wahrscheinlichkeit ist da. Und natürlich, wir müssen daraus lernen. Jetzt hast du Frankfurt, danach hast du Länderspielpause, dann kommen weitere schwere Gegner. Die Art und Weise, wie wir spielen, die hat sich jetzt peu à peu aufgebaut. Die ist heute nicht abrupt abgebrochen, weil, wie gesagt, Aston Villa hat nicht uns dominiert oder irgendwie an die Wand gespielt. Eigentlich muss dieses Spiel 0-0 ausgehen. Dann gehst du nach Hause und sagst, okay, munter putzen, weiter geht's. Jetzt haben wir es eben heute verloren und daraus lernen wir.
Max Eberl weiß natürlich ganz genau, wenn er jetzt öffentlich der Jutta Upamecano irgendwie kritisieren würde, das würde den Opa schon ein bisschen bewegen und kaputt machen, wenn er Manuel Neuer so ein bisschen die Verantwortung gibt, dann passiert nichts, weil Manuel Neuer hat ein breites Kreuz, der sieht das alles nicht immer so eng, auch wenn er mal einen Fehler macht, da wird nicht groß drüber nachgedacht, es geht weiter. Man merkt, dass Max Eberl versucht, diese Taktik zu verteidigen und diese Taktik weiterhin in der Öffentlichkeit als das darzustellen, was sie ist, nämlich aus meiner Sicht auch der richtige Weg. Die Frage ist, ob man ihn immer so konsequent gehen muss, diesen Weg, ob man sich nicht ein bisschen anpassen muss an den Gegner. Also ich verstehe Max Eberl, dass er da jetzt aktuell keinerlei Diskussionen aufkommen lassen möchte.
Ja, absolut. Er sagt ja jetzt auch danach noch, geht es ja so ein bisschen darum, okay, es war jetzt das erste richtige Negativerlebnis. Da hat er auch nochmal kurz den Hang zu dem Spiel am Wochenende gegen Leverkusen. Über das wollen wir jetzt gar nicht mehr tausendfach reden, weil wie gesagt, Fußball ist immer nur beziehungsweise eigentlich immer nur so wichtig, wie das letzte Spiel gelaufen ist. Deswegen reden wir heute so viel über Aston Villa. Und trotzdem sagt er, okay, gegen Leverkusen, das war für mich kein Negativerlebnis. Das Ergebnis war vielleicht nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber die Art und Weise hat vollkommen gestimmt. Gehst du damit einher?
Ja, auf jeden Fall. Da hat das Ergebnis nicht gestimmt, aber ansonsten war ja Leverkusen kaum existent. Also ich habe mir da einfach, gab ja das böse Wort vom Angsthasenfußball, das da geprägt wurde. Ich hatte mir von Leverkusen deutlich mehr erhofft. Aber die Bayern waren dominant. Klar, es war auch das eigene Stadion und es war viel Wut im Bauch aufgrund des Verlaufs der vergangenen Saison. Also ich finde, da haben die Bayern bis auf Harry Kane gut was abgeliefert. Aber jetzt gegen Aston Villa war es ein bisschen weniger. Und umsonst sagt Joshua Kimmich nicht, das war vielleicht unser schlechtestes Spiel bisher in dieser Saison.
Wunderbar, Kumbi. Willst du die Überleitung direkt machen? Du warst ja da, du weißt es ja. Du weißt ja, was jetzt eigentlich für ein O-Ton kommt. Deswegen sag doch mal gerne, worüber spricht denn der Joshua Kimmich jetzt?
Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie selbst rein, wenn jetzt Joshua Kimmich spricht am Sport1-Mikrofon.
Ich fand, für uns auf dem Platz hat es sich natürlich schon so angefühlt, dass es vielleicht unser schwächstes Match war. Natürlich gegen einen starken Gegner. Trotzdem war es kein ganz schlechtes Match. Wir haben ein paar Sachen nicht so gut gemacht wie in den Spielen davor. Ich fand, wir waren nicht so gut im Aufsammeln der zweiten Bälle, haben da zu viel liegen lassen, zu viele Bälle wieder verloren, haben so mit dem Gegner so ein bisschen ein gutes Gefühl gegeben, so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass sie mitspielen konnten. Trotzdem habe ich uns schon näher am Sieg gesehen als jetzt unseren Gegner heute Nacht. Aber am Ende ist das Fußball, deswegen gucken alle, weil der Gegner vorher nicht feststeht, auch wenn wir gefühlt dem Sieg näher wären.
Du hast es eben schon angedeutet, wie gesagt, er spricht vom schwächsten Spiel, ist jetzt bei einer Niederlage auch nicht komplett weit hergeholt, wenn bisher viele haushohe Siege da waren, ne, und ein Unentschieden, wie wir es jetzt ja schon zweimal, dreimal angedeutet haben, was definitiv auch hätte anders ausgehen können. Er spricht besonders aber davon, das fand ich interessant, dass man gesagt hat, besonders beim Kampf um den zweiten Ball waren wir diesmal nicht so präsent, haben die Bälle nicht so doll eingesammelt, wie wir es sonst immer gemacht haben. Also dieses frühe hohe Pressen, dieses Stören, dieses Fehler provozieren und dann der zweite Ball, dass der eigentlich in den letzten Spielen immer bei den Bayern war, diesmal häufig auch nochmal in Münchner Füße gewesen, aber halt auch Aston Villa sozusagen immer wieder die Chance in so Zweikämpfen gehabt. Was mich, Kumbi, zu der Frage zurückführen lässt, so ein körperbetontes Spiel, was es gestern ja war, was eigentlich auch vorherzusehen war, hätte da nicht jemand wie Palinha im Mittelfeld vielleicht für genau diese zweiten Bälle mal ganz gut getan, also in einer längeren Spielzeit?
Ja, als er eingewechselt wurde, hat er natürlich schon ein paar Bälle weggesaugt. Das hat er gut gemacht, als das Tor fiel allerdings, als er auf dem Platz war. Aber er hatte mit dem Gegentor nichts zu tun. Aber ich weiß, was du meinst. Also das ist natürlich schon eine Sache, wo sich Joshua Kimmich und Alex Pavlovic an der Nase fassen müssen. Das sind eigentlich die Leute, die auch für die zweiten Bälle dann zuständig sind. Ja. Es hat einfach, überall haben ein paar Prozente gefehlt. Vorne waren sie nicht kreativ genug, nicht kaltschnäuzig genug. Dahinter wurden die zweiten Bälle nicht richtig festgemacht, um nochmal Druck auszuüben auf den Gegner, um gleich nochmal die nächste Angriffswelle zu starten. Und hinten waren sie eben nur bei 99%. Und dann der ehemalige Welttorhüter verschätzt sich auch noch. Dann kassierst du ein Tor.
Ich wollte gerade sagen, dann lass uns doch den ehemaligen Welttorhüter nochmal ganz kurz zu seinem eigenen Fehler, beziehungsweise zu der Situation, denn vom Fehler selbst spricht er gar nicht, zu dieser Situation anhören.
Nein, ich glaube, das ist einfach unser Spiel. Das ist das, was auch gefordert wird. Und das werden wir jetzt auch nicht umstellen. Deshalb, außer der Trainer sagt, wir wollen jetzt was ganz anderes haben. Aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Ich meine, im Grunde genommen hat er den Ball auch super getroffen. Wir werden mit und ohne Ball auch weiterhin versuchen, eng zusammenzustehen, kurze Verbindungen zu haben. Und das war halt leider, ja, so ein Treffer, der gehört zum kalkulierten Risiko dazu.
Jetzt hast du es vorhin schon gesagt, Max Eberl in seinem O-Ton ja auch gesagt hat, so ein bisschen, okay, was soll Upamecano jetzt an der Situation machen, ne? Wenn Manuel Neuer 10 Meter weiter hinten steht, nimmt er den Ball mit der Brust an und leitet einen Gegenangriff ein, sozusagen, ist ja jetzt wirklich nur eine ganz, ganz sanfte Kritik, also das will ich jetzt hier auch nicht hochbauschen. Jetzt ist aber Neuer selbst so, vom klassischen Fehler will ich gar nicht sprechen, aber sag mal, er moderiert das ja relativ cool ab, so nach dem Motto, das wird von mir gefordert, das ist unsere Spielweise, dementsprechend mache ich es auch. Und zum Schluss sagt er, dann ist es leider auch einfach mal ein kalkulierter Fehler, der so zu so einem Risiko dazugehört. Ja, ist das für dich richtig, wie er damit umgeht?
Also er hätte auch sagen können, wendet euch bitte an den Trainer, ich habe so gespielt, wie es der Trainer von mir verlangt hat.
Ja, zwischen den Zeilen macht er das ja.
Ja, genau. Also grundsätzlich, du erinnerst dich an das Halbfinale in der vergangenen Saison, als wir in Madrid waren. Da hat er ja wirklich einen Klops hingelegt und Manuel Neuer tickt nicht so, dass er dann in Sack und Asche geht und sagt, um Gottes Willen, es tut mir leid, was habe ich darin getan. So sind Torhüter auf Weltniveau, da wird sich gleich mit dem nächsten Spiel, mit der nächsten Parade beschäftigt. Da werden Fehler eher selten eingestanden. Ich meine, haben wir ja gesehen, dass er sich da verschätzt hat. Das müssen wir nicht von ihm hören, aber die Erklärung ist schon interessant zu sagen, das ist ein kalkuliertes Risiko. Das ist das, worauf Thomas Müller dann nach dem Zagreb-Spiel angesprochen hat. Wenn wir dann vorne 5-mal treffen, können wir hinten 1 kassieren. Das ist ein guter Deal. Aber der Deal ist eben diesmal nicht aufgegangen, weil in dieser Rechnung ein paar Variablen eben nicht so hingehauen haben und nicht so gelaufen sind, wie sich die Bayern in einer perfekten Welt vorstellen.
Dann lass uns doch mal über diese fehlenden 5 Tore sprechen und in die Offensive blicken. Du hast es eben schon kurz angedeutet, Harry Kane nicht wirklich im Spiel gewesen, hat zwar kurz vor Schluss mit dem Kopf oder nach einem Kopfball noch die Riesenchance, wo Martinez, der Torhüter, richtig gut hält, sozusagen auf den Ausgleich, hat gegen Leverkusen schon einen schwierigen Stand gehabt, auch wenn die Bayern häufig im letzten Drittel waren, aber hat nicht viele Bälle gekriegt, hatte gar keinen Abschluss, das gab es bisher, glaube ich, noch gar nicht in seiner Bundesliga-Karriere, musste da ja auch verletzt raus, konnte jetzt aber spielen und hatte diesmal, glaube ich, auch neben dem Kopfball noch eine andere Torschussmöglichkeit, wenn ich mich richtig erinnere. Woran liegt es, dass er in den letzten beiden Spielen nicht so präsent war, wie man es von ihm gewohnt ist?
Ja, er ist natürlich von Teams der Qualität von Aston Villa oder von Leverkusen, wird er natürlich besonders beackert. Und hat da auch körperlich mächtig zu kämpfen. Also da bei den Engländern waren schon ein paar Bullen in der Verteidigung drin. Holla die Waldfee. Also da tut jeder Zweikampf weh. Aber ich finde, er bewegt sich nicht mehr so geschmeidig in den letzten 2 Spielen wie noch zuvor. Mhm. Er hat aber auch das Pech, dass die Nebenleute nicht mehr ganz so kreativ sind. Also Michael Olise hatte gestern einen schweren Stand, hatte da mal so eine Zweifach-Dreifach-Chance. Serge Gnabry war sehr bemüht, hat aber dann Harry Kane übersehen in der Mitte, schießt aus spitzestem Winkel da aufs Tor. Und da hat sich Harry Kane ja zu Recht geärgert und größter Problemfall ist derzeit Kingsley Coman, der völlig an seiner Bestform vorbeirennt. Und dann hast du es natürlich als Stürmer, der immer gern gefüttert wird, schwer. Wobei, er ist ja eigentlich nicht der klassische Stürmer, der sich füttern lässt, sondern er ist ja jemand, der sich die Bälle auch tief hinten drin holt.
Nur der hat sich selber füttert eigentlich, wenn er hungrig
genau,
ist.
Genau, aber da hat er einen Angriff initiiert und war dann nicht schnell genug vorne im Strafraum, hat dann gefehlt als Abnehmer für die Hereingaben. Dann gab es eine Szene, da hat er erst den vogelwilden Fehlpass gespielt, hat sich dann in den Zweikampf geworfen und war da wirklich richtig hölzern. Das hat die Fans aus Birmingham so richtig gefreut. Ja. Also er trifft zurzeit relativ, also für seine Verhältnisse relativ oft falsche Entscheidungen und er selbst sagt, wir sind einfach im letzten Drittel nicht kreativ genug. Da fällt uns zu wenig ein.
Bevor ich gleich nochmal kurz auf unter anderem Coman zu sprechen kommen möchte, lasse ich mich noch kurz eine Sache zu Kane, weil jetzt habe ich heute Morgen auch nochmal ein bisschen die internationalen und nationalen Gazetten durchgestöbert und da war auch wieder besonders in England selbst so das Thema, das ist ein Dauerthema rund um Harry Kane, ne, dieses in den ganz großen Spielen, ne, jetzt war gestern, das ist kein Champions League Halbfinale, ja, aber trotzdem, dass sag mal, der neben Leverkusen bisher der beste Gegner, auf den die Bayern getroffen sind und jetzt zweimal jetzt einfach keine Glanzleistung von Kane, ansonsten ist er ja absolut Weltklasse in die Saison reingekommen, ne? Also auch wenn einige Elfmetertore dabei waren, der Mann ist ja jetzt schon wieder mit Assists und mit Toren dekoriert, das ist ja unvorstellbar und trotzdem ist das für dich etwas, wo ein wahrer Punkt irgendwie mit drin ist, wenn die so schwerer die Gegner werden, desto schwerer wird auch der Stand für Kane oder ist das eher so ein Fabelmärchen?
Ja, lustigerweise habe ich gerade mein Handy in der Hand und da kommt eine Push-Nachricht. Und da wird davon geschrieben, dass Didi Hamann sich geäußert hat zu Harry Kane.
Ah, da haben wir ihn noch wieder.
Und er sagt, Kane, wurde nicht geholt, um gegen Darmstadt einen Hattrick zu erzielen. Er wurde geholt, um gegen Leverkusen und Aston Villa ein Tor zu machen und im Viertelfinale der Champions League zu treffen. Das hat er bislang nicht getan. Ich bleibe beim Stürmerstar, aber weiter skeptisch.
Okay. Ja, gut. Ja, das also ist, passenderweise, das ich habe mein Handy gerade nicht an der Hand, also ich weiß von der Push-Nachricht nicht, aber ich sag mal, wie gesagt, das ist auch heutzutage, oder deswegen spreche ich es gerade an, obwohl es so absurd klingt, weil wenn man auf die Statistiken von diesem Mann guckt, sind die fabelhaft. Aber es ist heute besonders in England das bestimmte Thema heute Morgen gewesen, dass man gesagt hat, ja, schon wieder Champions League-Spiel, großer Abend, alle Blicke auf Kane, er macht nichts.
Ja, wie gesagt, das geht in die Richtung von dir, das geht in die Richtung der englischen Presse, das geht in die Richtung der Aussagen von Didi Hamann. Man kann nicht viel dagegen sagen. Allerdings, wir haben auch über Robert Lewandowski lange und oft gehört, der wäre kein Stürmer für die großen Spiele. Also ich bin dagegen immer so ein Hattrick gegen Kiel oder Darmstadt oder sonst wen immer so ein bisschen klein zu reden. Aber es stimmt schon, für die großen Momente kannst du nur in großen Spielen sorgen. Und da hätte zum Beispiel ein Tor in Madrid jetzt im Halbfinale den Bayern auch gut getan. Dafür ist Harry Kane eigentlich gekauft worden. Jemand, der kaltblütig ist, der unter Druck Bestleistungen liefern kann. Das hat Harry Kane alles schon bewiesen, aber gestern in Birmingham nicht.
Wie gesagt, wollen ja auch nicht so tun, als hätte er noch nie in irgendeinem Halbfinale oder in irgendeinem anderen Spiel ein Tor gemacht, ne? Also so weit ist es ja auch nicht. Von daher, wie gesagt, ist ja nur interessant, weil ich es eine interessante Debatte finde, weil ich selber noch gar nicht weiß, was meine Meinung zu dem Thema ist, weil ich es eigentlich auch so sehe wie du, mit dem, man sollte das jetzt nicht kleinreden, ne? Egal welche Tore gegen welchen Gegner du machst, es ist immer speziell, ist immer eine Art von Können, ja, und dadurch, dass man bei Lewandowski über so viele Jahre auch gesehen hat, wie der Bundesliga kurz und klein geschossen hat und es trotzdem jedes Jahr rund um die Champions League diese Diskussionen gab, nochmal in der Champions League, bis auf Messi und Ronaldo all die Jahre, machen auch wenig Spieler Jahr für Jahr diese Art von Tore dort, wie sie es in der Liga machen. Selbst ein Mbappé und ein Haaland kommen nicht jede Saison auf 10 bis 15 bis 20 Champions-League-Tore. Das machen sie nicht, weil das nochmal eine ganz andere Art von Wettbewerb, eine ganz andere Art von Gegner ist, von Spielweise. Du hast es ja eben gesagt, plötzlich sind vielleicht auch die Innenverteidiger wieder die englische Härte, wieder eine ganz andere Art von Innenverteidiger, wie du dir sonst Woche für Woche gewohnt bist. Also für mich ist es schon schwierig, da immer dann sofort so zu tun, also was heißt sofort, aber so zu tun, als wäre das überhaupt kein Spieler für die großen Momente, sehe ich jetzt nicht so.
Ja, und auch ein Tor gegen Freiburg und auch ein Tor gegen Kiel und auch ein Tor gegen gut Rottach-Egern vielleicht nicht, aber es ist, also ein Tor ist ja immer mit Arbeit verbunden, außer du wirst völlig abgeschossen, du kannst gar nichts dafür, kannst nicht weggehen oder sowas. Also so immer eine Wertigkeit zwischen den Toren einzuführen, halte ich für schwierig, aber es ist schon so, wenn du bei den großen Spielen triffst, die gibt's nicht allzu oft, dann hast du bewiesen, dass du mental in der Lage bist, im richtigen Moment parat zu sein. Von dem her, den Vorwurf muss sich Harry Kane aktuell gefallen lassen, dass er offenkundig jetzt in den ganz großen Spielen aktuell noch nicht getroffen hat, Leverkusen, Aston Villa, aber die Saison ist noch lang und ich bin jetzt weit davon entfernt, über Harry Kane den Stab zu brechen, aber nach dem Spiel gegen Leverkusen hat er ja gesagt, ich habe heute viel gelernt und das ist ja auch schon mal eine Aussage.
Dann lass uns noch mal kurz über jemanden sprechen, der eigentlich in seiner Karriere auch schon ganz viel gelernt hat und auch schon ganz, ganz viel bewiesen hat, aber es irgendwie aktuell ja nicht so komplett auf den Rasen bringt. Kingsley Coman, gestern ja nach der Halbzeit ausgewechselt worden, durfte starten, weil Jamal Musiala nicht komplett fit war. Das hat Vincent Kompany so ein bisschen überraschend danach sozusagen, oder hat erstmal die Aufstellung überraschend verkündet. Da haben wir uns alle gedacht, okay, wo ist denn Musiala jetzt? Nur auf der Bank, hat am Ende nach der PK aber gesagt, okay, hat sich zwei Tage nach dem Leverkusen-Spiel nicht wirklich gut gefühlt, war nicht richtig fit und deswegen für 90 Minuten war er kein Thema. Und dann wollte er ihn lieber ein- statt auswechseln, was ich auch okay finde. Dafür war Kingsley Coman von Anfang an dabei. Warum hat er, du hast es vorhin mit ein paar unglücklichen Momente sozusagen angedeutet, der Junge hat so viel Speed, der hat so viel Talent im 1 gegen 1. Warum sieht man davon aktuell so wenig?
Wieso das so ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir beschreiben, dass er diesen Speed einfach nicht mehr hat. Er hat nicht mehr diese Höchstgeschwindigkeit, die er einst mal hatte. Und was ja seine große Stärke immer war, den Ball im vollen Tempo mitnehmen, lossprinten, die Bremse reinhauen, der Gegner stolpert und dann mit seinem tiefen Körperschwerpunkt gleich wieder Gas zu geben und dann eben 1,5 Meter Vorsprung zu haben. Das war ja immer so der Signature-Move von Kingsley Coman und das ist ihm ein bisschen abhanden gekommen und auch bei den Abschlüssen bleibt es oft nur bei den Versuchen, da landen die Bälle dann weit überm Tor, weit neben dem Tor, die Abspiele sind nicht mehr so sauber wie früher, also ich glaube, dass die schweren Zeiten, inklusive Verletzungen und Diskussionen um seine Person schon dazu beigetragen haben, dass er sich nicht mehr vollumfänglich auf dem Platz wohlfühlt. Vielleicht braucht er auch einfach jetzt mal ein Erfolgserlebnis, aber die Bayern können ihn nicht den Hintern hinterher tragen, bis er endlich mal trifft oder eine gute Aktion hat oder sondern es muss jetzt schon geliefert werden.
Sag mal, er kriegt ja noch die Chancen dafür. Also wie gesagt, gestern von Beginn an in Bremen durfte er starten unter anderem. Also ist ja nicht so, dass der jetzt nur auf der Bank schmoren würde aktuell. Wie gesagt, da ist unter anderem ein Leroy Sané immer noch zu finden. Der wurde gestern erneut eingewechselt oder erneut nur in Anführungszeichen eingewechselt. Kannst du da vielleicht noch kurz sagen, woran liegt das deiner Meinung nach? Ist der noch nicht nach seiner Verletzung und OP im Sommer einfach noch nicht fit genug, um wieder starten zu können? Dass er jetzt in Anführungszeichen das vierte, fünfte Spiel von der Bank kommt?
Dafür war die Verletzung einfach zu schwierig und langwierig. Deswegen ist er auch nicht für die Nationalmannschaft schon wieder nominiert worden, weil es eben Absprachen gibt, die eindeutig besagen, bei Leroy Sané geht man jetzt keine großen Risiken mehr ein. Aber um nochmal auf Kingsley Coman zurückzukommen. Ja, das Problem, das ich sehe bei der gestrigen Aufstellung ist, dass die Einwechslung oder das Hereinnehmen von Kingsley Coman die ganze Statik des bayerischen Offensivspiels durcheinander gebracht hat. Mhm. Weil da wurde dann drauf, also Musiala wurde rausgenommen, dann fehlte also jemand in der Mitte. Ja. Coman ist niemand für die Mitte, der muss links spielen. Dann hat man Olise in die Mitte getan und Gnabry, der sonst eigentlich immer links gespielt hat, kam auf rechts. So, also du hast mit einer Auswechslung, Vincent Kompany hätte auch positionsgetreu wechseln können. Er hätte einfach Thomas Müller reinnehmen können, ja, statt Jamal Musiala. Aber dadurch, dass er Kingsley Coman reingenommen hat, es hat sich die ganze Statik verändert. Und dann kam Jamal Musiala wieder rein und dann hat sich alles wieder so zurechtgerüttelt, wie es in den letzten Spielen war, mit Michael Olise über rechts und mit Serge Gnabry über links. Und das ist ein Vorwurf, den ich da schon Kingsley Coman mache, dass seine Einwechslung da oder sein Hereinnehmen, Einwechslung war es ja nicht, sein Hereinnehmen in die Startelf da schon viel an der Statik kaputt gemacht hat im Spiel der Bayern. Und das wird auch Vincent Kompany nicht entgangen sein.
Thomas Müller übrigens mit keiner Sekunde Einsatz, ne? Also komplett 90 Minuten auf der Bank geschmort. Zum Schluss sozusagen auch nicht mehr reingekommen. Mathis Tell kam noch nach dem 1-0 für Aston Villa, um sozusagen noch ein bisschen offensiver auf den Platz zu bringen. Sogar Leon Goretzka gestern mit paar Minuten danach noch. Thomas Müller nicht zum Einsatz gekommen. Lass uns aber noch kurz über Musiala sprechen, denn Max Eberl hat sich danach auch am Mikro unter anderem von euch dazu geäußert. Über die Verletzung, wenn der Junge jetzt nicht fit ist, soll er nicht 90 Minuten spielen. Das ist ja sozusagen total klar. Aber ja, es ging so ein bisschen darum, okay, genau dieses Thema, was du gerade angedeutet hast, die Statik des Spiels verändert sich ohne ihn und nicht nur die Statik, auch die Kreativität, alles drumherum. Man hat so ein bisschen den Eindruck, Bayern ist super bestückt in der Offensive, aber dieses entscheidende Puzzleteil, das ist Jamal Musiala. Das hat Max Eberl gestern zu diesem Thema allgemein gesagt.
Also von Weltklasse-Spielern bist du immer abhängig. Das ist einfach im Fußball so. Es gibt halt Spieler, die können, sind besser als andere. Und wenn du herausragende Spieler hast, die kannst du halt nicht 1-1 ersetzen. Und Jamal hat einen herausragenden Lauf, aber trotzdem natürlich auch ein bisschen müde, hat auch nicht diese Frische gehabt, deswegen hat Vin ihn erstmal draußen gelassen. Als er dann reinkam, hat man Aktionen gehabt, aber Jamal kannst du halt nicht 1-1 ersetzen.
Und jetzt sagt er den entscheidenden Satz, Kumbi, von Weltklasse-Spielern bist du immer abhängig, egal welches Team man ist, ja, und es gibt einfach keinen Spieler, oder man kann einen Spieler wie Jamal nicht 1-1 ersetzen. So. Der war jetzt gestern etwas müde und hatte nicht die Frische, deswegen konnte er nicht von Anfang an und man kann ihn nicht 1-1 ersetzen. Ist er aktuell dieser X-Faktor in der Offensive, der ja entscheidet, ob die Bayern 5 Tore schießen oder mit Mühe irgendwie 1 oder 2? Also guter Tag Musiala, Sieg für die Bayern, schlechter Tag Musiala, schwieriges Spiel für die Bayern.
Ja, den Eindruck habe ich derzeit schon. Und man hat auch gesehen, wie sie nach der Einwechslung von Jamal Musiala nochmal Schwung genommen haben, gerade in der Offensive. Auch Leroy Sané war da sehr bemüht, hat da mit Jamal sehr gut harmoniert, finde ich, in 2-3 Aktionen. Aber es ist schon so, wenn Jamal Musiala ausgeschaltet ist, dann oder nicht in Tritt kommt, und da muss man auch sagen, er ist meines Erachtens gestern nach der Einwechslung nicht so schnell in Tritt gekommen wie sonst. Er ist irgendwie, für mich ist er ein Mann für die Startelf, keiner, der eingewechselt wird, aber das nur nebenbei. In der Offensive sind sie derzeit von der Kreativität von Jamal Musiala abhängig, aber in einer anderen Weise als noch in der vergangenen Saison. Also unter Thomas Tuchel war es ja oft so, hier Jamal, nimm den Ball, mach mal was. Und der hat sich dann überlegen dürfen, wie wurschtel ich mich jetzt da durch die Gegner durch. Und jetzt ist es eher so, wie kann man ihn in Szene setzen? Und wenn man ihn nicht in Szene setzt, dann wackelt das ganze Konstrukt. Also das ist echt eine spannende Personalie. Und Max Eberl hat vollkommen recht, ab einem gewissen Niveau kannst du Spieler einfach nicht mehr 1-1 ersetzen, auch was ihre Charakteristik betrifft. Da gibt es dann keinen, es gibt ja keine gleichförmigen Spieler auf dem Niveau, sondern da hat ja dann jeder nochmal so einen eigenen Touch. Und das macht es den Bayern derzeit schwierig. Also, aber was will Vincent Kompany machen, wenn er von Jamal Musiala, der wirklich sehr geerdet ist und sehr reflektiert ist, was seinen eigenen Körper betrifft, wenn der sagt, ich bin ein bisschen müde, ich fühle mich nicht bei 100%, dann muss er ihn rauslassen.
Wie gesagt, an der Entscheidung gibt es überhaupt gar nicht zu rütteln. Das ist vollkommen klar. Aber ist eher dann die Frage, was du eben schon angedeutet hast, warum wird er nicht 1-1 ersetzt? Also,
das ist
ja der Plan. Ja, oder also ist der Plan vielleicht mit Coman auf Schnelligkeit zu setzen, ist das eine, okay, oder also immer noch mehr Schnelligkeit als Thomas Müller. Ne, du hast es eben gesagt, Coman ist langsamer geworden, aber er bringt ja immer noch trotzdem ein bisschen mehr Tempo mit. Aber wie gesagt, du rotierst dadurch an drei verschiedenen Ecken eigentlich aufgrund einer einzigen Auswechslung, anstatt dass du mit Müller jemanden hast, der genau nicht das Spiel so spielt, wie es Musiala macht, aber den ähnlichen Raum besetzen kann.
Ja, so. Genau. Also die Spielart hätte sich mit Thomas Müller natürlich verändert, aber es hätte ein Michael Olise und ein Serge Gnabry, die hätten auf ihren angestammten Positionen bleiben können.
Ja.
Und durch die Hereinnahme von Coman, die Rochade habe ich ja jetzt gerade schon beschrieben, die muss ich mir fast mal aufzeichnen, hast du da schon sehr viel verändert am Spiel der Bayern. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob du gestern unsere News gesehen hast. Da war ich zugeschaltet ins Studio zu Roth Hoffmann und habe, bevor die Aufstellung da war, angedeutet, Jamal Musiala wird geschont. Vielleicht ist das die Möglichkeit, dass Thomas Müller reinkommt. Mhm. Habe ich mich geirrt. Trainer hat sich dagegen entschieden.
Und wie gesagt, und dann bleibt er 90 Minuten auf der Bank. Also ich will jetzt kein gewaltiges Fass draus machen, aber jetzt haben wir die letzten Wochen ja schon immer mal wieder über diese ja sehr wankelmütige oder beziehungsweise sehr, sehr schwankende Bedeutung von Thomas Müller für die Bayern, ne? Gegen Freiburg, der gefeierte Held mit dem Rekordeinsatz und dem entscheidenden 2-0, dann plötzlich ein, zwei Spiele gefühlt komplett außen vor. Also es ist ja wie so eine Achterbahnfahrt, gerade gegen Wolfsburg, super wichtig nach der Einwechslung. Also so ein bisschen hat man das Gefühl, Kompany weiß ihn noch nicht zu 100% einzusetzen. Also er weiß noch nicht genau, also dass er gestern 90 Minuten da draußen bleibt, selbst da, wo dann nochmal eine Viertelstunde nach dem Tor auch Offensive gebraucht wird, das fand ich schon überraschend.
Ja, aber Vincent Kompany spricht ja nicht über Spieler, die er nicht spielen lässt.
Da sind wir wieder bei dem Thema.
Werden wir auch auf der Pressekonferenz am Samstagvormittag nicht erfahren, warum er Thomas Müller nicht gebracht hat.
Ist richtig.
Aber daran scheiterte also das Gesamtkonstrukt jetzt nicht. Ich bin halt der Meinung, das wäre zwar Schema F gewesen, aber Schema F ist ja nicht immer das Schlechteste. Jamal Musiala raus, Thomas Müller rein und dann schauen, wie es läuft.
Wie gesagt, wir können es nicht mehr das Gegenteil beweisen. Das Spiel ist gespielt und deswegen
hinterher ist man immer klüger.
Immer, ja, so geht's aus. Deswegen machen wir den Podcast ja immer hinterher, ne? Damit wir beide hier wieder richtig clever, genau. Ne? Richtig toll und clever
zwei,
hier wieder alles analysieren können.
Die zwei vom Balkon bei der Muppet Show.
Ne? Aber na gut. Lass uns dann vielleicht, wie gesagt, da einen Strich drunter machen. Wir wollen jetzt gleich zum Abschluss noch Jan-Christian Dresen einmal kurz hören. Das hast du vorhin schon mal angedeutet. Der ja üblicherweise dann immer auf dem Bankett danach noch spricht und auch was zu Kompany gesagt hat. Davor aber noch eine Sache, weil er spricht da auch so ein bisschen allgemeiner über die Spielweise und jetzt über den Start auch von Kompany und so weiter. Jetzt haben sie den ersten Dämpfer bekommen mit dieser Niederlage. Davor schon vielleicht einen Ergebnisdämpfer, weil man besser war als Leverkusen hätte gewinnen müssen. Das waren die beiden Spiele, worauf jetzt so ein bisschen geschaut wurde. Hey, der Saisonstart war phänomenal. Die Gegner aber auch nicht die Kragenweite der Bayern. Jetzt kommen die ersten beiden Gradmesser. Jetzt gab es die ersten beiden, anderthalb Dämpfer. Wie bewertest du trotzdem den Saisonstart im Allgemeinen? Hast du das Gefühl, dass sowas kann die Bayern wie im letzten Jahr zurückwerfen? Oder sind die so gefestigt, auch in der Spielweise? Das wird am Sonntag gegen Frankfurt eine Reaktion geben.
Ich halte sie für gefestigter als noch in der vergangenen Saison. Und nachdem die Zielsetzung durch Thomas Müller ja schon war, wir reden nicht von Titeln, sondern wir reden davon, dass wir wieder in eine Verfassung kommen, in der wir jeden Gegner kontrollieren können, dann ist der erste Schritt schon mal getan. Dann ist es der erste Erfolg dieser Saison oder dieses Saisonstarts, dass man eben wieder in die Lage gekommen ist, jeden Gegner kontrollieren zu können. Das ist der Fall. Also haben jeden Gegner kontrolliert, entweder bis zum Umfallen oder über weite Strecken, so wie jetzt gegen Aston Villa. Von dem her, dieser erste Schritt ist getan. Ich glaube, man darf jetzt nicht auf die Schnelle zu viel verlangen, aber jetzt muss eben der nächste Schritt kommen. Jetzt müssen sie psychisch beweisen, dass sie auch so eine Niederlage nicht umwirft, dass sie nicht in den Sog gezogen werden, in so eine Abwärtsspirale, wie es ihnen im vergangenen Frühjahr passiert ist. Du erinnerst dich an Leverkusen, Rom, Bochum.
Ja, ja, die bekannte Route.
Die bekannte Route. Also das,
da träumst du noch in 10 Jahren von.
Genau,
von
da werde ich
Woche.
meinen Urenkelkindern noch davon erzählen. Also Das wäre jetzt der nächste Schritt. Also Sie haben jetzt bewiesen, wir können jeden Gegner kontrollieren. Jetzt kommt Schritt zwei. Wir müssen beweisen, dass wir auch mit Niederlagen entsprechend umgehen können.
Dann lass uns doch nochmal ganz kurz Jan-Christian Dresen anhören, der wie gesagt über Vincent Kompany spricht. Gestern Abend oder gestern Nacht eher gesagt auf dem Bankett der Bayern nach dem Spiel bei Aston Villa.
Und das ist eigentlich das, was ich in dieser kurzen Ansprache sagen möchte, Vincent. Wir sind sicher, dass deine Art zu spielen, dass deine Ansprache, dass ein Miteinander mit den Spielern uns nicht nur heute ausnahmsweise mal ein bisschen Kummer bereitet, aber in den letzten Spielen viel Freude bereitet hat und nach vorne vor allem auch wieder Freude bereiten wird. Und wir froh sind, dass du bei uns bist. Wir froh sind über die Art, wie wir wieder Fußball spielen, dass wir Freude am Spiel haben, dass wir spüren, alle, die wir in der Säbener Straße arbeiten, dass die Mannschaft Spaß hat aneinander und dass wir uns heute den Blick nach vorne richten müssen, dass wir nach dem Unentschieden gegen Leverkusen, wo wir sicherlich auch ein, zwei Chancen nicht haben verwerten können, nach dem unglücklichen Niederlage heute den Blick nach vorne richten auf das Spiel, auf das wichtige Spiel gegen Frankfurt.
Und das sind ja schon nette Worte, ne? Also es ist jetzt ja wirklich nur ein kurzer Auszug von der Bankettrede, die ging etwas länger, ne? Wo er allgemein auch nochmal Vincent Kompany und sein Trainerteam begrüßt hat in München, auch wenn jetzt hier schon einige Wochen da sind, aber jetzt war die erste große Champions League-Auswärtsreise, wo dann ja auch viele Fans, Sponsoren, Medien, das Medienschaffende, alles Mögliche dort zusammenkommen. Das haben wir euch ja schon ein paar Mal beschrieben, wie es dort aussieht. Dementsprechend hatte da allgemeine Worte auch nochmal gefunden, sagt zwar auch den Satz, okay, na, diese Spielweise, oder er nennt sie deine Art zu spielen, die kann uns so wie heute auch mal Kummer bereiten, aber allgemein bereitet sie uns unglaublich viel Freude, denn sie ist wieder so, wie wir Fußball spielen wollen. Na, also er lobt ja wirklich sehr doll auch diesen Weg nochmal und besonders diese Art und Weise, auch wie Kompany mit dem Team umgeht. Ne? Also er sagt sozusagen, deine Art mit der Mannschaft zu sprechen, deine Art der Anweise, der Ansprache und viel wichtiger, wir spüren, dass die Mannschaft wieder einander Spaß hat an der Säbener Straße, wieder einander, miteinander zu arbeiten, sich täglich zu sehen, all das. Also es sind ja schon also wirklich sehr lobende Worte.
Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich während der Rede von Jan-Christian Dresen zwischenzeitlich nicht ganz wusste, wo er hin will, inhaltlich. Weil erst hat er gesagt, ja, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann hat er doch was gesagt. Und dann hat er gesagt, dass Vincent Kompany ihnen Kummer gebracht hätte, aber dann doch nicht. Also es war keine Stringenz wirklich zu finden. Weil ich glaube, die Enttäuschung über die Niederlage einfach auch zu groß war. Eingepreist war das Ganze nicht. Aber insgesamt hat man schon gemerkt an den Worten von Jan-Christian Dresen, es ist wieder ein Geist an der Säbener Straße eingezogen, dass man gern in die Arbeit geht, in Anführungszeichen, als Fußballer. Und das hört man ja auch aus der Mannschaft, dass alle von dieser Spielidee überzeugt sind. Also wenn du dir das Interview von Joshua Kimmich nochmal in ganzer Länge, hier haben wir nicht die Gelegenheit gehabt, das ganz zu senden, aber wenn du das nochmal ganz anhörst, da merkt man schon, er ist überzeugt davon, dass der Weg von Vincent Kompany der richtige ist. Und ja, dass man das wieder geschafft hat, dass da eine Einheit zwischen Trainer und Mannschaft besteht, das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Es ist einfach in den vergangenen Monaten viel Selbstverständlichkeit verloren gegangen und die muss man sich jetzt wieder hart erarbeiten.
Dieser Satz von ihm mit, man spürt, dass das Team wieder gerne an der Säbener Straße miteinander arbeitet, kann der nochmal als Spitze in Richtung vergangene Trainer interpretiert werden oder würdest du sagen, da geht man jetzt gerade zu weit?
Ja, natürlich. Ich glaube, Jan-Christian Dresen ging es jetzt nicht darum, nochmal den Finger bei Thomas Tuchel in die Wunde zu legen. Dass man Thomas Tuchel trotz allem auch geschätzt hat, zeigt ja die Tatsache, dass man sich kurz vor Schluss nochmal drum bemüht hat, ob Thomas Tuchel nicht doch Trainer bleiben kann. Also wenn der wirklich so ein schlimmer Mensch und so ein schlimmer Trainer wäre, dann hätten sie das ja nicht getan. Aber grundsätzlich ist es so, jeder Trainer wird immer mit seinem Vorgänger verglichen und mit seinem Nachfolger. Also ich kann mich erinnern, 2017 musste Carlo Ancelotti gehen, wir haben vorher drüber gesprochen, und dann kam Jupp Heynckes und hat dann erstmal so ein bisschen die Defizite der Mannschaft aufgezählt und hat dann gesagt, das wird er jetzt alles besser machen. Und jedes Defizit, das er da aufgezählt hatte, klang wie eine Watschenrichtung Carlo Ancelotti. Und dann sagt Jupp Heynckes, aber ich will meinem Vorgänger jetzt keine Vorwürfe machen. Also du merkst, selbst so ein alter Hase, so ein Star-Trainer wie Carlo Ancelotti musste sich das gefallen lassen, dass er da in Vergleich gezogen wird. So ist das Business, so ist das ganze Leben. Aber um deine kurze Frage nicht allzu lang zu beantworten, nein, ich glaube nicht, dass Jan-Christian Dresen da Thomas Tuchel nochmal eins reindrücken wollte.
Schön, dass du selber nach einer ganz langen Antwort gesagt hast, um jetzt nicht allzu lang zu werden, um es auf den Punkt zu bringen. Das finde ich ja gut, das ist auch sehr gut. Dann haben wir das auch abgehakt und können nochmal auf ein kurzes Thema blicken, was jetzt rund um ja auch diese Birmingham-Reise noch sozusagen außersportlich so ein bisschen ein Thema wurde. Und zwar ein Video von Sven Ulreich, was aufgetaucht ist aus dem Leverkusen-Spiel, wo er ja bekanntlich auf der Bank saß, gefilmt direkt von jemandem, der ja unmittelbar hinter der Bank saß, also in den Zuschauerrängen. Und es geht um eine strittige Situation, es wird nicht genau klar, wann es im Spiel ist. Aber da sieht man halt Sven Ulreich, wie er aufsteht und in Richtung Leverkusener Bank und namentlich in Richtung von Simon Rolfes halt etwas ruft und dann ihn, sagen wir mal, kritisiert. Das ist jetzt, wäre jetzt an sich kein Problem.
Ihn kritisiert.
Aber ich will ja gerade darauf hinaus, er kritisiert ihn am Anfang und packt dann aber noch ein, zwei Wörter hinterher. Ich will jetzt hier nicht, weil ich nicht weiß, wer da draußen vielleicht auch unter 18 oder unter 12, 10, 8, wie auch immer uns zuhört, jetzt nicht alle Worte wiedergeben. Aber es wird ein bisschen persönlicher und ein bisschen unschöner, sagen wir mal so, und beleidigt ihn. So ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Dieses Video ist, wie gesagt, aufgetaucht. Mittlerweile ist schon längst eine Strafe auch verhängt worden vom DFB. Sven Ulreich wird das nächste Spiel jetzt in Frankfurt verpassen, wurde für ein Spiel gesperrt und muss dazu noch eine Geldstrafe, ich glaube 20.000 Euro, wenn ich es richtig gelesen habe, zahlen. Die 20.000 würden ihm, glaube ich, ein bisschen weniger wehtun. Das eine Spiel vielleicht auch. Gespielt hätte er sehr, sehr wahrscheinlich eh nicht. Und trotzdem, ja, eine Aktion, die man sich sparen kann, oder? Wie siehst du es? Oder ist es normaler... Ja, Fußballsprech muss man auch irgendwo mal akzeptieren.
Also, dass das alles nicht, dass es da nicht zugeht wie auf dem Kloster und dass da auch mal ein bisschen anders gesprochen wird, ist, glaube ich, völlig normal. Aber wer so die Grenze überschreitet und sich erwischen lässt, der muss halt mit den Konsequenzen leben. Max Eberl hat sich bei The Zone furchtbar beschwert, dass das in keinem Verhältnis stünde, dass die Sperre zu viel ist. Ich finde, angesichts der Tatsache, dass die Leute alle so viel Geld verdienen, reichen Geldstrafen nicht, weil die schmerzen nicht ganz so sehr wie eine Spielsperre. Von dem her, ich halte es für das richtige Urteil. Sven Ulreich ist grundsätzlich jemand, der relativ emotional auf der Bank agiert und das schon seit Jahren.
Also ist nicht seine erste gelbe Karte dort, ne?
Ist nicht seine erste gelbe Karte, der ist immer gerne vorn mit dabei und da ist er eben einen Schritt zu weit gegangen, aber also wie bei Fouls auf dem Platz, gehst einen Schritt zu weit, kriegst eine gelbe Karte, munter putzen, fertig. Danach gibt man sich die Hand, entschuldigt sich und das kann alles passieren. Da würde ich jetzt kein großes Fass aufmachen. Ich halte die Entscheidung für richtig, dass man das nicht nur mit einer Geldstrafe, sondern auch mit einer Sperre verbunden hat. Auch wenn es Max Eberl nicht so gut findet, ich halte es für richtig.
Ich wollte gerade sagen, wollen wir nochmal kurz rein und was Max Eberl dazu gesagt hat? Weil ich finde nämlich einen Aspekt von dem, was Max Eberl sozusagen vor dem Abflug war das noch, da war die Sperre noch nicht offiziell, sondern es wurde nur angedeutet, dass da sozusagen ein Verfahren eingeleitet wurde. Und da finde ich gleich was interessant, was er da so sagt. Lass uns aber nochmal ganz kurz erstmal reinhören. Max Eberl vor der offiziellen Sperre von Sven Ulreich über die ganze Geschichte.
Wird gerade der Bock ein bisschen gefragt, weil ich bin ja auch dafür bekannt gewesen früher, dass ich nicht immer alles rhetorisch sauber gehandelt habe auf der Bank. So ein Spiel hat eine unfassbare Emotionalität. Ich glaube, das haben wir alle im Stadion gemerkt. Die Wortwahl war bestimmt nicht richtig vom Ulle. Das Wort hätte er sich sparen können. Für uns ist das Spiel eigentlich abgehakt. Ulle wird sich bei Simon entschuldigen, hat sich ja schon öffentlich entschuldigt dafür. Und damit ist die Sache für uns auch erledigt. Wir werden intern überhaupt nicht nachgehen. Es ist Emotion, es ist Fußball mit allem, was dazugehört. Und lassen es auf uns zukommen, was der DFB dazu sagt.
weil Kumbi, er fängt ja an und sagt, naja, eigentlich fragt ihr hier den Falschen gerade dazu, denn ich bin auch ja dafür bekannt gewesen, nicht immer alles richtig oder die immer die richtige Wortwahl an der Seitenlinie gefunden zu haben.
Ja, so, Max Eberl ist eben der erste Funktionär gewesen, der eine Sperre bekommen hat.
So, du hast es selber angedeutet mit, das wird auf dem Fußballplatz, ne, egal ob es jetzt in der Allianz Arena ist oder ob es vielleicht irgendwo auf dem Dorfplatz ist, wird selten wie in einem Kloster gesprochen. Wie gesagt, das war jetzt ein herber Satz, den er dort gesagt hat. Ich möchte ihn überhaupt gar nicht kleinreden. Und trotzdem ist es für mich so ein bisschen das Ding, geht es jetzt nur darum, dass man ihn überführt hat, also dass das mit Video ist? Handhabt man sowas vielleicht auch das nächste Mal, wenn es nicht auf Video ist, aber der vierte Offizielle mal ähnliche Sätze mitbekommt und das dann an den Schiedsrichter weitergibt? Also wenn jetzt in der nächsten Woche ist jetzt keine Kamera da und es sitzt irgendjemand anders auf der Bank, lass es auch nicht bei den Bayern, sondern woanders sein und brüllt den gleichen Satz in Richtung Simon Rolfes. Es ist aber, wie gesagt, nur der vierte Offizielle, der das hört, bekommt diese Person dann genau die gleiche Strafe? Also geht es uns jetzt darum, dass es ist ein Video, jetzt muss man dazu was sagen, sozusagen entschuldigt sich öffentlich, kriegt seine Strafe und dann ist das Thema durch? Oder geht es da allgemein um eine Vorbildrolle, die man verbessern möchte? Das ist so mein Problem, dass ich so ein bisschen
also,
mit der Situation
ja, habe. Ja, also ich glaube, dass man damit nicht falsch liegt, wenn man sagt, dass das Video natürlich schon zur Verschärfung der ganzen Sache beigetragen hat.
Ja.
Simon Rolfes hat gesagt, er selbst hat es nicht gehört.
Ja.
Der vierte Offizielle steht ja dazwischen, zwischen den beiden Bänken. Gute Frage, ob es der gehört hat.
Ich wollte gerade sagen, klar, in so einem lauten Stadion, du weißt es nie, ne? Da,
ja, aber der DFB kann ja über sowas nicht hinwegsehen. Das ist
ja,
wirklich
natürlich
bestens aufgenommen und dokumentiert und dann muss er darauf reagieren. Ich gehe aber davon aus, dass der DFB die Vereine nochmal drauf sensibilisiert. Freunde, es sind mittlerweile überall Kameras, überall sind Ohren. Haltet euch ein bisschen zurück. Wir sind bereit, in unserer Schiedsrichterlinie über so manche Flegelhaftigkeit hinwegzusehen, aber zu viel darf es halt auch nicht sein. Vielleicht ist der Fall Ulreich, wenn man ihn so nennen mag, so der richtige Moment, dass alle sich mal wieder ein bisschen zurückhalten und ein bisschen abkühlen.
Wie gesagt, wollen das ganze Thema jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Du hast es ja eben richtig gesagt, dass wie du das Urteil auch einordnest. Trotzdem eine letzte Sache interessiert mich noch dran, weil wir es eben im O-Ton von Max Eberl auch gehört haben, der gesagt hat, okay, intern wird das Ganze aber nicht mehr aufgearbeitet. Egal, ob es jetzt eine Sperre gibt oder nicht oder wie die aussieht, sondern intern ist für uns das Spiel abgehakt. Es war halt einfach hitzig und emotional. Es war jetzt Bayern gegen Leverkusen, die beiden Mannschaften, die ja diese Saison sehr, sehr wahrscheinlich am Ende sehr, sehr lange um die Meisterschaft mitkämpfen werden. Dementsprechend war es halt hitzig. Hätte er sich sparen können, das Wort Bums aus, aber intern gibt's nichts mehr. Für dich die richtige Entscheidung oder verständlich?
Ja, total. Also man darf das nicht unterschätzen. So eine Bank hat natürlich auch Einfluss auf den Schiedsrichter und auf den vierten Offiziellen. Und wenn da ein bisschen Trubel an der Seitenlinie ist, das kann dir in den entscheidenden Momenten schon ein bisschen helfen. Das darf man nicht unterschätzen. Das passiert ja nicht alles nur, weil alle so furchtbar emotional sind. Von dem her, intern wird da überhaupt nichts passieren. Da stehen die Bayern jetzt hinter Sven Ulreich. Der wird einmal gesperrt. Fertig, aus. Dann geht's schon wieder weiter.
Geht nämlich schon wieder weiter und damit passenderweise auch zum Ende von unserem Podcast hier, denn die Bayern müssen noch einmal ran, bevor es dann in die Länderspielpause gehen wird. Spiel in Frankfurt, also jetzt wirklich kommen happige Gegner nach der Länderspielpause, Stuttgart, nach Barcelona in der Champions League. Also die Saison geht jetzt wirklich richtig ins Rollen. Die Gegner steigern sich eigentlich wirklich peu à peu. In Frankfurt jetzt am Sonntag, was erwartest du für ein Spiel? Also dass sie eine Reaktion zeigen, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Aber die Eintracht ja auch wirklich gut in die Saison gekommen, ne?
Ja,
Und Frankfurt bekanntermaßen ja auch schwieriges Pflaster, sagen wir mal so, wenn wir jetzt unter anderem an letztes Jahr denken.
Genau, da haben sie 1-5 verloren, wenn ich mich recht entsinne.
Richtig.
Ja, also es wird spannend sein, ob die Bayern sich von dieser englischen Delle von Aston Villa entsprechend erholen. Weil es ist ja schon so, wenn du in Frankfurt mal 1-0 hinten sein solltest, ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Also das wird echt interessant, wie die Bayern da drauf reagieren, weil dann hast du auch die Länderspielpause über Ruhe.
Ja, natürlich.
wenn du mit einer Niederlage dich verabschiedest in die Länderspielpause, dann ist es auch wieder eher schwer. Dann hast du viel drauf rumzudenken, wie stark sind wir wirklich etc. Ja. Also ein Sieg ist da schon enorm wichtig.
Ja, besonders
jeder Sieg ist wichtig, aber
natürlich, aber in der Bundesliga auch, wie gesagt, nachdem du diese halbe Machtdemonstration gegen Leverkusen hattest, weil die Art und Weise einfach überzeugend war, aber du halt leider dieses, was heißt leider, aber aus Bayern Sicht leider dieses Ergebnis nicht hinterher schieben konntest, dass du auch wirklich sagst, hier komm, den amtierenden Meister haben wir besiegt in der eigenen Arena. Wäre es halt jetzt wichtig, ne? Ich glaube, Frankfurt, sind die nicht sogar auf Platz 2 aktuell? Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Ja,
wieder. Sind auch sogar wieder auf Platz 2, so dementsprechend wirklich absolutes Spitzenspiel da am Sonntagabend um 17:30 Uhr. So, und halt von der Spielweise auch ein Gegner, der halt total interessant ist, weil die halt wirklich vorne mit Etikete und Marmoush halt genau diese beiden fallschnellen Spieler haben, wie wir es halt vorhin bei Aston Villa angedeutet haben, wo es halt vertikal gehen kann und Abfahrt. Ne? So, und da das ist es für mich wirklich total interessant, wie sehr schaffen es die Bayern, diese Dominanz aus einem Leverkusen-Spiel dort wieder auf den Rasen zu bringen und zu sagen, hey, wir haben am Ende wieder fast 80% Ballbesitz gefühlt. Ihr könnt den Ball gerne lang schlagen, wenn ihr wollt, aber bringt tut es euch nichts, wird eher ein Befreiungsschlag als ein Angriff werden. Das finde ich einen wirklich total spannenden Ansatz, weil das ist so eine Mannschaft, die wirklich das Potenzial besitzt, diese Spielweise der Bayern bestrafen zu können. Aber halt, ja. Ob es dann so passiert, ist ja was anderes.
Ja, es kommt auf die zweiten Bälle an. Derjenige, der diesen gezielten vertikalen Pass spielen wird von Frankfurt, der muss entsprechend gestört werden, dass der Ball dann irgendwo landet, aber nicht da, wo er hin soll. Also es wird echt spannend und die Atmosphäre in Frankfurt, kennen wir alle, ist immer besonders. Gab schon einige unvergessliche Nachmittage und Nächte für die Frankfurter gegen die Bayern.
Wir werden es uns auf jeden Fall anschauen und dann natürlich nochmal im Anschluss darüber sprechen. Kumbi, ja. Ich danke dir schon mal für deine Expertise. Jetzt hast du eben die Atmosphäre angesprochen, das wollte ich vorhin nochmal machen. Wie war die Atmosphäre eigentlich gestern im Stadion? War ja auch ein Stadionpunkt dementsprechend für dich.
Super. Also wenn man die Augen schließt und sich ein englisches Stadion und englische Atmosphäre vorstellt, dann kommt in Reinkultur sowas raus wie da gestern in Birmingham. Also das Stadion natürlich atmet Geschichte, der Presseraum und die Tribünen, und davor gab es ein kleines Fanfest und alle waren da wirklich beseelt, endlich wieder Champions League spielen zu können. Und also das, man merkt da einfach, dass da der Fußball zu Hause ist. Also es hat keine große Multifunktionsarena und trotzdem haben sie aber Feuerwerk gemacht und haben es da ein bisschen knallen lassen und so weiter. Es war echt schön, da dabei gewesen zu sein, weil es wirklich ein Erlebnis war. War ein schöner Stadionpunkt, den ich da sammeln konnte.
So sieht's aus, dann ja. War es das sozusagen für heute, Kumbi?
Ja, aber vielen Dank. Eine Sache muss ich noch erzählen. Es gab am Bankett des FC Bayern eine Bierpanne.
Oh.
Das ist vielleicht keine Breaking News, aber ich erzähle es trotzdem. du weißt es, der Biersponsor des FC Bayern München, der karrt ja immer eine gewisse Anzahl an Getränken und eine Bar und Fässer und junge Damen im Dirndl und junge fesche Burschen in der Lederhose an den jeweiligen Ort des Champions League Auswärtsspiels und schenkt da seine Getränke aus beim Bankett.
Richtig.
Und gestern beim Bankett war die Situation so, dass es kein Fass gab, es gab kein Bier vom Fass, es war alles so ein bisschen runtergefahren etc. Hintergrund war Brexit. Großbritannien ist jetzt ein Drittstaat der EU und deswegen ging dieses ganze Equipment, diese Bar, dieses Fass, die Zapfanlage, all die Getränke, die da immer mitgekarrt werden, gingen nicht durch den Zoll. Jetzt musste die Brauerei in England ihr eigenes Bier in Flaschen kaufen. Also es war, das ist natürlich ein bitterer Schlag gewesen.
Ich wollte gerade sagen, ja, besonders dann noch nachts, wenn man da auch nochmal vielleicht so ein kleines Bierchen nochmal auf seine Niederlage irgendwie.
Es gab auch keine entsprechenden Biergläser, es wurde dann aus kleinen Fläschchen getrunken, also das sieht man mal, ich bin jemand, der vom Brexit überhaupt nichts hält, auch aus solchen Gründen nicht.
Hat dich getroffen gestern, merke ich. Es war etwas, was dich beschäftigt hat.
Ja, das sieht man mal, was die große Politik für Auswirkungen sogar auf das Bankett des FC Bayern hat.
Ja. Sehr gut, dann danke ich dir für diesen kleinen Exkurs zum gestrigen Abend und zur gestrigen Nacht.
Ja, wem soll ich es denn sonst erzählen, solche lustigen Geschichten?
Deswegen, ich war also, richtig. Dafür
wenn ich es meiner Frau erzähle, die interessiert sich dafür nicht, ob es da Bier gibt oder nicht.
Dann freut es mich, dass du es vorher bei mir losgeworden bist. Dann könnt ihr heute Abend in Ruhe über was anderes sprechen.
So machen wir es.
Sehr gut. Super, dann Kombi dir, danke für deine Zeit und euch da draußen natürlich, bleibt uns gewogen. Wir hören uns. Macht's gut.
Bis dahin, ciao, ciao. Danke, Bjarne. Danke da draußen.